Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli.
Ich bin immer versucht, an dieser Stelle zu sagen, willkommen zu Hause. Willkommen in unserem Lieblingsgast-Podcast.
Ja, Kinder, an mir ist gestern eine schlanke Frau mit toupierten Haaren vorbeigelaufen und einer kurzen Hose so kurz, dass man sich ihren Hintern sehr gut ausrechnen konnte und sehr hohen Absätzen über so ein brüchiges, unebenes Kopfsteinpflaster. Sie ist regelrecht an mir vorbei gehastet und dabei hat sie leise geflucht. Und dann habe ich ihr so hinterhergerufen, Mann, das ist immer so schwierig, stimmt's? Habe ich noch gesagt, weil ich dieses Kopfsteinpflaster und ihre Absätze sah. Und sie ist dann noch ein paar Schritte weitergegangen und ich habe schon gedacht, sie hätte mich nicht gehört. In Wirklichkeit wollte sie mich, glaube ich, einfach ein bisschen zappeln lassen. Und dann dreht sie sich rum und sagt, man bricht sich die Beine, aber das ist es mir wert. Und da wollte ich einfach mal loslassen, ihr echte Dieven, ihr seid die Kirsche auf der Sahne, auf dem Eisbecher, der diese Stadt im Sommer ist. Weiß Gott, also tolle Frau, sehr humorvoll und wie sie noch ein bisschen weiterging und mich in dem Gedanken zurückgelassen hat, ja, sie hätte mich nicht gehört und sich dann rumdreht. Toll, Frauen, mehr davon. So, bei mir ist heute als Lieblingsgast Yetunde.
Hello.
Freue mich sehr, dass du da bist. Warum habe ich jetzt gerade gelacht? Weil ich seit Wochen versuche, deinen Namen richtig auszusprechen. Und du gerade nochmal gesagt hast, man muss es auch nicht übertreiben. Yetunde, ne?
Das war doch schön.
So machen wir. Du bist Sängerin, Rapperin, Songwriterin.
Yes.
Ich habe vor kurzem bei einem anderen Radiosender ein Stück von dir gehört und war einfach sofort, muss ich sagen, so wie schockverliebt in diese Energie, die du da verbreitest. Und deswegen habe ich dich einigermaßen blind eingeladen. Also ich habe das gehört und habe gedacht, ich möchte diese Frau gerne persönlich kennenlernen und habe dann zugegriffen und habe dann aber auch gelernt, du bist so wie ich auch, also ja, unter anderem ein sächsisches Mädchen.
Ja.
Ja.
Ja, ich bin in Leipzig aufgewachsen.
In Leipzig. Ich komme zum Beispiel aus Dresden.
Ja.
Was bedeutet das für dich, ein sächsisches Mädchen zu sein? Also wann fühlst du dich mal so als Sächsin?
Vor allem, wenn ich zu Hause bin und sächsle, nehme ich an. Und ich weiß nicht, für mich hat sächsisch sein an sich jetzt nicht unbedingt einen besonderen Stellenwert. Ich finde vor allen Dingen die Dialekt unglaublich lustig und das macht halt Spaß. Aber also ich identifiziere mich mehr als Leipzigerin, dass es resoniert mehr als Sachsen.
Okay, weil meine Sachsen ist natürlich, muss man ein bisschen auch sagen, dass das Bundesland mit fiesen Imageproblemen, also es gab auch schon Stellen, wo ich nicht so gesagt habe, ich komme von da, einfach weil die, ach naja, die haben ja diese Montagsspaziergänge erfunden und die hatten diese ganze Pegida-Sache und da wollte ich irgendwie gar nicht so richtig dazugehören. Als das damals losging, hast du dir da auch gedacht, oh bitte, nee, das muss jetzt echt nicht sein.
Nee, gar nicht.
Oder warst du da einfach so ganz losgelöst von?
Ja, also ich war definitiv losgelöst von. Also ich habe auf jeden Fall ein komplett anderes Bild von Sachsen, als der Rest von Deutschland heute hat. Also diese ganzen, ob das jetzt Rassismus ist und so weiter, das habe ich, als ich aufgewachsen bin, ist mir das gar nicht begegnet. Also wirklich überhaupt gar nicht.
Ja.
Und auch, also diese ganze Pegida-Nummer tatsächlich ganz, ganz, ganz am Anfang stand ich noch mit dabei, bis sich das halt zu etwas anderem entwickelt hat, als das, was ich dachte. Man muss auch sagen, ich war, was, 17, 16, 17 zu der Zeit, ne? Ja, am Anfang war ich selber noch in der Traube, bis die Traube sich halt, umwandelte.
Du siehst mich erstaunt und erschüttert. Wieso bist du da mitgelaufen? Man muss ja sagen, du bist jetzt auch kein weißes Mädchen. Also wie kannst du da mitgelaufen sein? Wie kann dich das begeistert haben?
Ich meine, am Anfang, gut, das ist jetzt so lange her. ich weiß, da ging es vor allem um politische Missstände oder also viel wurde geredet über Lobbyismus. Und also für mich war das am Anfang vor allem eher eine linke Bewegung einfach von den politischen Wünschen, die geäußert wurden und gar nicht mal so radikal. Und naja, aber es wurde dann halt zu etwas anderem, ne?
Ja,
das wissen wir alles. Also
ja.
Ich glaube, ich war bei den ersten zwei Demos noch dabei.
Schräg.
Und danach war halt schon crazy, ne?
Da siehst du mal, was Populismus alles kann. Kann irgendwie. Eieieiei, das habe ich jetzt natürlich überhaupt nicht erwartet. Du hast auch, muss man sagen, deinen sächsischen Dialekt sehr sauber ausgewaschen. Also, Ne, man hört es halt überhaupt nicht. Aber man muss auch sagen, du bist dreisprachig aufgewachsen. Ne?
Ja.
Du kannst Deutsch und Französisch und Englisch gewissermaßen perfekt. Und vielleicht ist es dann auch leichter, sich das Sächseln abzugewöhnen. Oder war das schwer?
Nee, also ich weiß nicht, wie sehr ich gesächselt habe, bevor ich nach Berlin gezogen bin. Muss ich halt ehrlich sagen, weil ich nie bewusst mir dachte, oh scheiße, da muss ich jetzt mal aufpassen. Mhm. Das war jetzt gesächselt, okay. Und ich habe nur gemerkt, mein Mitbewohner am Anfang, als ich hergezogen bin, der hat sich bei manchen Sätzen, hat er mich dann ein bisschen ausgelacht, aber das war immer nur so vereinzelt. Und ich denke schon, dass es weniger geworden ist, aber ich vermute, dass ich dann doch tendenziell eher Hochdeutsch gesprochen habe.
Möchte ich dir ein Kompliment machen. Also wunderschönes Hochdeutsch, was du da sprichst, wirklich.
Aber sobald ich nach Hause komme...
Geht's los einfach, ne?
Ja, also gerade so mit meiner Schwester. So.
Wenn der Zug, sagen wir mal, die Grenze von Brandenburg zu Sachsen, sagen wir mal, hinter sich gelassen hat. Wenn die Ansage auf Englisch mit sächsischem Akzent ist...
Oh, das ist für mich das Schlimmste.
Zu Hause.
Das macht mich richtig kaputt. Dieses sächsische Englisch, damit kannst du mich jagen. Also da muss ich mich richtig festhalten im Zug.
Yetunday.
Machen wir es uns doch einfach. Nenn mich Yeti.
Yeti!
So kann man doch arbeiten, ne?
Willkommen bei Plus Eins. Ein befreundeter Musikjournalist hat dich kürzlich die schwarze Nina Hagen genannt.
Geil.
Das ist, also finde ich tatsächlich ein ganz fantastisches Kompliment, wenn man so als Frau, wenn man so nach vorne geht, wenn man diese super Energie mitbringt. Das ist es ja auch, was mich ganz am Anfang so begeistert hat. Du hast Musik studiert, auch an einer sehr renommierten Schule, BIM heißt die.
Ja.
Und dann hast du losgelegt, ne? mit deiner Karriere und bist bei einem All-Female-Label untergekommen.
Yes.
Als ich das gehört habe, hatte ich erstmal einen Sack voll Vorurteile. Ich habe gehört, ein All-Female-Label, was waren jetzt, ich bin ja auch nicht stolz drauf, aber das war nun mal mein erster Impuls, das Vorurteil. Die Frauen unterstützen sich gegenseitig, weil sie den Männern zeigen wollen, wie gut es ohne sie geht, ist eine Sache, die ich zum Beispiel dachte. Aber könnte sein, dass ich mich wahnsinnig getäuscht habe und dass du aus einem ganz anderen Grund beim All-Female-Label bist. Also warum hast du dich dafür entschieden, diesen Weg zu gehen?
Also erstmal, ich kann deine Reaktion voll verstehen und ich glaube, es geht vielen Leuten so. Ich muss dazu sagen, ich habe mich nicht für ein Female-Label entschieden. Ich habe nicht bei denen gesigned, weil ich mir dachte, oh geil, das sind nur Frauen, ich bin eine Frau, das passt ja voll, cool.
Ja.
Also das hatte für mich überhaupt keinen feministischen Hintergrund. Ich habe bei denen gesigned, weil meine A&R, also meine Hauptansprechpartnerin, Lina, ich habe vorher 2 Jahre lang schon mit ihr gearbeitet, sie hat meine Presse gemacht und sie ist ein Mensch, den ich unglaublich respektiere und liebe und sie ist einfach jemand, der meine moralischen Werte vertritt und ihren Job liebt und Hip-Hop liebt und einfach das Musikbusiness auch gerne mal ein bisschen auf den Kopf stellen will. Und als sie sich dafür entschieden hat, mit Pias und diesem zusammenzuarbeiten und dieses neue Label zu gründen, war das für mich klar, okay.
Du gehst ihr hinterher.
Ich kann diesen Menschen vertrauen, die stehen für etwas Besseres, was Gutes und... nicht aus einer radikalen feministischen Haltung, sondern einfach aus einem Bewusstsein, dass dieses Business ein bisschen gezinkt ist und dass es einfach ein paar Leute braucht, die Frauen supporten.
Ja, und also was ist jetzt so, Musikindustrie ist ein Haifischbecken, das weiß man oder man ahnt es. An welcher Stelle hilft jetzt, dass es ein All-Female-Label ist, eben da nicht so sehr abgezogen zu werden? Also wo ist das konkret, dass du sagst, gut, dass ich mich da nur unter Frauen bewege?
Am Ende geht es darum, dass Musikerinnen gehört werden, dass sie dieselben Chancen bekommen, dass sie auch die Möglichkeit haben, in Deutschrap brandneu und Friday Release Party, keine Ahnung, wie es heißt, also in die wichtigen Spotify-Playlisten zu kommen, dass sie auch die Möglichkeit haben, in Nummer 1 Radio Rotations zu kommen, dass sie ein Team haben, das sie supportet, die Musik wertschätzt, promotet und hilft, die Fanbase weiter auszubauen.
Ja.
Und darum geht es. Es geht um Musikerinnen und ihre Musik und individuelle Musik zu verstehen und zu respektieren. Und gerade bei Hip-Hop ist mein Eindruck, dass das Spektrum, in dem sich Frauen bewegen können, recht klein gehalten wird, obwohl Hip-Hop so ein diverses Genre ist und man es von so vielen männlichen Acts kennt, nicht Major Acts, die in Nummer 1 Platzierungen sind, dass es sehr vielseitig sein kann. Aber bei Frauen ist es dann doch eher ein bisschen reduziert und da braucht es einfach ein Label, das auch erkennt, oh, das ist ganz anders, deswegen ist es geil, lass das pushen.
Ja, wir hatten ja schon gesagt, also die Musikindustrie ist in Teilen gezinkt, da wird gelogen und betrogen und tatsächlich hast du in deinem brandneuen Stück, gerade eben am 11., glaube ich, ist es erschienen, alles nur gekauft, genau das thematisiert. Bin jetzt im Großartig, wirklich mein Kompliment. Ich finde das ganz, ganz schön, was du machst. Frage, könnte es jetzt jemanden geben, der diesen Song hört und sagt, das darf sie nicht, sie darf das nicht so offenlegen, mit welchen Methoden wir hier arbeiten. Also hast du da mit jemandem ans Bein gepinkelt?
Na, ich hoffe doch. Also eigentlich kann es nicht sein. Das ist absolut kein Geheimnis mehr, wie extrem viele Künstler, gerade im Hip-Hop-Bereich, sich mit gewaschenem Geld da an die Spitze kaufen, beziehungsweise sich an die Spitze kaufen, damit ihr Geld waschen und damit schön saubere Royalties von der GEMA kriegen.
Dann könntest du das etwas ausführen.
Achso, also der Prozess ist dieser. Künstler schreibt Musik, man geht zu jemandem, nennen wir ihn Kai. Kai trägt einen schwarzen Hoodie, hat einen richtig schönen Computer und da kann er alle möglichen Spotify-Profile anzapfen. Dort werden die Songs regelmäßig gespielt, tatsächlich wirklich gespielt auf Spotify-Konten, aber gekauft. Wenn deine Musik gespielt wird, kriegst du ja Geld von der GEMA als Writer. Und dieses Geld kommt dann sozusagen legal über die GEMA rein, weil du ja so viele Plays hast.
Aha, die du aber alle nur gekauft hast.
Ja, und wenn du es gut machst, dann bezahlst du Kai weniger als die Plays, die du dann letzten Endes bekommst.
Ja, sonst rechnet sich's ja nicht.
Ja, genau. Ja.
Und macht ihr das anders?
Leider ja.
Ja?
Also, ich muss ehrlich sagen, bei diesem Song wollte ich Klicks kaufen. Ich war so, wir müssen doch jetzt Klicks kaufen. Aber das Label hat leider moralische Werte und denen ist die Integrität ihrer Künstler und so weiter wichtig, bla bla bla. Also nein, haben wir nicht gemacht. Nee, ist ja auch richtig. Das ist ja auch, warum ich dieses Label gewählt habe.
Ja.
Macht es natürlich aber schwer, sich gegen die ganzen Schummler durchzusetzen. Ne?
Du bleibst arm, du bleibst klein, aber du bist aufrecht diesen Weg gegangen. Nein, auf gar keinen Fall. Ich glaube nicht, dass du arm und klein bleibst. Ich glaube, dass du so eine Künstlerin bist, die in ein, zwei Jahren jeder kennt. Das glaube ich persönlich.
Ich auch. Mal gucken, ob die anderen das mitglauben.
Plus eins. Die Antwort.
Heute mit Anne Otto, die ich sehr, sehr herzlich in der Leitung grüße. Schön, dass du da bist, meine Liebe.
Ja, hallo. Hallo, Caro. Hallo, Yetunday.
Hi.
Wir haben eine Frage an dich, die sich folgendermaßen gestellt hat. Ich habe ein Kindlein. Dieses Kindlein ist 4 Jahre alt. Und manchmal haben wir echt irgendwie einen schönen und vollen, bumsvollen, tollen Tag gehabt. Und dann sagt das Kind abends, ich hatte heute leider gar keinen schönen Tag. Und man ist dann irgendwie traurig, ja, mit dem Kind auch, weil man sich so denkt, meine Güte, kannst du es nicht schaffen, die Dinge schön zu sehen? Oder worüber stolperst du da eigentlich gerade? Und um diese Frage jetzt nicht nur auf Kinder zu beziehen, sondern mal so ein bisschen da den Blick zu erweitern, wäre die Frage jetzt an dich, kann das sein, dass es Menschen gibt, denen es einfach nicht gegeben ist, ihr Leben und ihre Zeit, die sie gerade haben, schön zu betrachten? Oder beziehungsweise könnte man das üben? Kann man, um es zu verknappen, Glück üben, Anne?
Dieses Beispiel mit deinem Kind, ne? Da fällt mir irgendwie zu ein, dass ich ja hier auch in einem Haus wohne mit ganz vielen Kindern und immer jeden Abend sehe, so um 6:30 weint eigentlich fast jedes Kind. In dem Moment, wo die weinen, da haben die wahrscheinlich auch keinen schönen Tag gehabt. Da würden das sagen. Irgendwie sind das ja auch nur Momentaufnahmen.
Ja.
Und meistens sind die Kinder vielleicht über den Tag auch fröhlich. Und diese Idee, klar, die Frage so, gibt es Menschen, denen ist es nicht gegeben, glücklich zu sein? Es gibt bestimmt Leute, die gucken eher so auf die Negativseite. Aber dieses Beispiel mit den Kindern zeigt für mich eher, ja, wahrscheinlich ist das irgendwie eher so unser Begriff von Glück. Wir meinen immer, sie müssten eigentlich immer zufrieden und glücklich sein. Weil wenn die mal einmal sagt, ich hatte keinen schönen Tag, heißt das ja nicht, dass sie nicht glücklich ist.
Nein, das stimmt. Und das ist natürlich auch nur die eine Seite, dass man eigentlich zu seinem Kind immer sagen möchte, ich habe, ne, so wie in einem Ferienrestaurant oder so, ich habe dir hier die allertollsten Möglichkeiten gegeben. Bitte sei gefälligst zufrieden.
Als ich gerade deine Frage gehört habe, kann man Glück üben? Ne? Da habe ich wirklich gedacht, ja, also als Psychologin geht mir da das Herz auf, weil natürlich kann man es üben, in so einer Gestimmtheit zu sein, wo es einem irgendwie gut geht oder wo es einem gelingt, das Leben so gerade zu nehmen, wie es ist.
Wie schafft man es denn, sich in diesen Zustand zu bringen? Also wie macht man das denn, dass man...
Ja, gut, ich meine... ja, jetzt verkauft man hier so ein bisschen Glück in Tüten, ne? Also pass auf, das ist tatsächlich jetzt zum Beispiel in der positiven Psychologie verschiedene Möglichkeiten. Man kann sich ja auf bestimmte Stimmungen einschwingen oder auf bestimmte Stärken, die man so hat. Und was du bestimmt kennst, ist dieses mit der Dankbarkeit, dass man halt jetzt sich abends 3 Sachen aufschreibt, für die man dankbar ist. Das hat ja relativ, ist ja relativ populär geworden. Und dieses Gefühl der Dankbarkeit bringt einen halt wirklich so in eine andere Stimmung, so von Zufriedenheit und Sinn. Ne? Und das ist sogar was, das man mit Kindern machen kann, wo man irgendwie abends sagt, okay, was war denn heute eigentlich schön? Und dann jetzt nicht so im Sinne von, ja, schön war, als ich ein Eis gekriegt habe, sondern, ja, wo warst denn du eigentlich heute in einer guten Stimmung so? Also das sind Sachen, die sind sehr wirksam und auch, ich sag mal, sehr soft. Da muss man nicht gleich sagen, tschakka, alles muss ab jetzt toll sein oder so. Und ich finde ja so ganz mini kleine Sachen gut, dass man sich überlegt, okay, welche 5 Menschen, die machen mich eigentlich immer oder sind eigentlich so ein Teil, also tun meiner Seele gut? Oder welche 5 Lieblingsgerichte aus der Kindheit kann ich mir kochen, wenn es mir nicht gut geht? So, wenn man so eine Art Spickzettel für sich hat. Oder auch so, welche Sachen gefallen mir? Welche Tätigkeiten habe ich jetzt schon immer gemacht und finde ich toll? Und ich habe zum Beispiel mal so ein Buch geschrieben über Resilienz. Da habe ich auch so geschrieben, guck doch mal, was du in deiner Kindheit und Jugend super fandest und guck da, ob du das wieder in deinen Alltag integrierst. Und dann sagte mir die Lektorin, ja, ich habe wieder angefangen zu stricken. Und ich meine, ich fände Stricken jetzt den Horror, aber sie fand das so, das verband sie mit ihrer Jugend, das fand sie mit irgendeiner coolen Zeit, aber das hat sie auch beruhigt und so. Und wenn man irgendwie so Kleinigkeiten hat, wo man immer wieder so drauf zurückkommen kann, ich glaube, das ist was, was einen sehr stärkt.
Mir ist gerade was dazu eingefallen, nämlich, das sind... alles ja unglaublich hilfreiche Tools und klingt für mich auch vor allem nach Habits, also Gewohnheiten, die man sich in den Alltag strickt, um eher einen positiven Grundtonus zu haben. Aber die Frage ist ja natürlich auch, wenn man schon in dieser Negativität ist, wenn man dann in diesem Film ist und nur noch sieht, oh, das ist scheiße, dann finde ich es, glaube ich, eher schwer, da, oh, jetzt sage ich mir mal ein paar positive Sachen, weil dann alles irgendwie dunkel getont ist. Und wo ich mir denke, dass es vielleicht genau das Umgekehrte mehr Sinn ergibt, nämlich anstatt die Positivität zu ermächtigen, daran zu denken, die Negativität zu entmächtigen, also der Tag war scheiße, wieso genau war der Tag scheiße? Was ist dieser Moment, okay, was ist an dem Moment schlecht? Was war die Konsequenz aus diesem Moment? Was ist diese Emotion, die es herauslöst? Das vielleicht überspitzt, wie schlimm das ist, oder ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, ob das eine bessere oder auch eine Option ist im psychologischen Aspekt.
Das finde ich jetzt super, weil weil du ja jetzt hier ganze Tools neu erfindest aus der Psychotherapie. Weil klar, es ist immer, wenn man eben Glück in Tüten anbietet oder sagt, so mach doch dies, mach doch das, dann geht es dir doch gut. Und das ist eben schon wieder das, wenn man das überspannt, dann kommt man halt in so eine komische Glücksfalle, wo man halt sagt, so, ja, mir muss es gut gehen, warum geht es mir denn nicht gut? Oder ich versuche damit irgendwie ein bisschen in Tuchfühlung zu kommen und zu sagen, ja, was ist denn da eigentlich los? Und dass man auch Schmerz oder Leid oder sowas annehmen kann und sich damit so ein bisschen beschäftigt. Und da gibt es ja wirklich Studien drüber, dass das durch so eine Akzeptanz, okay, jetzt ist es halt so, dann auch irgendwie wieder besser wird.
Also vielleicht, dass man auch so sagt, das ist ja auch nur ein Zustand.
Ich liebe diesen Song von den Lassie Singers. Ist das wieder nur so eine Phase oder bleibt das jetzt für immer so? Kennt ihr den?
Ja.
Das tröstet, finde ich.
Ja, genau. Und manchmal dauert es vielleicht auch sehr lange. Dann ist man mal lange traurig. Ich habe kürzlich jemanden getroffen, der sagte, kann auch schon mal 1, 2 Jahre gehen. Man muss das nicht so übertreiben wie der. Aber auch das, ja, wenn das jetzt so lange braucht, um da durchzugehen, wäre ich ganz bei dir. Wie füllen wir das dann jetzt trotzdem in eine Tüte? Kannst du das nochmal so ein bisschen verdichten für uns?
Guck mal, erstmal finde ich es wichtig zu sagen, sich auf die positive Seite so ein bisschen bewusst zu schlagen und zu gucken, in welcher Gestimmtheit, wie kann ich denn so eine Gestimmtheit erreichen, dass es mir okay geht. Das finde ich nicht verwerflich, also das finde ich jetzt keine Gehirnwäsche. Also zum Beispiel diese Dankbarkeitstagebücher oder so ein bisschen sich zu gucken, was war eigentlich schön an dem Tag oder eben auch diese Sachen, wo man weiß, das ist für mich irgendwie so ein Seelenmoment. Ich mache mir halt den Apfelpfannekuchen, weil mir das gut tut. Ich treffe mich mit meiner Freundin vorm Kiosk, auch wenn Pandemie ist und trinke Wein aus dem Pappbecher. Was weiß ich, also solche kleinen schönen Momente. Und dass man aber auch weiß, okay, wenn man jetzt nur auf dieses Chaka, es wird schon gut werden, dann geht das, wird es zu viel. Und dann geht es eher darum zu gucken, wie kann ich eigentlich akzeptieren, dass es auch Tage gibt, wo es mir schlecht geht, dass es auch Tage gibt, wo es regnet, dass es auch Tage gibt, wo es eben nicht so gut ist. Und diese Akzeptanz, das ist irgendwie so ein bisschen sowas wie, das ist jetzt ein bisschen schwerer zu erklären, aber einfach mit dem Gefühl in Tuchfühlung zu gehen und zu sagen, ja, so ist es jetzt halt einfach. Und dass sich dadurch einfach was ändert, wenn man da nicht gegen ankämpft, sondern das irgendwie erstmal so als gegeben annimmt.
Den Schmerz und die dunklen Sachen einfach mal sauber durch alle Poren rieseln lassen. Meine liebe Anne, schön, dass du dabei warst und ich freue mich sehr auf das nächste Mal.
Ja, danke. Euch auch ein schönes Wochenende,
Bis
ne? Bis
dann.
dahin. Tschüss.
Tschüss. Vorfreude heißt eine kleine Serie, die wir hier bei Plus Eins haben. Und man kann auf so viele Dinge ja Vorfreude empfinden. Zum Beispiel, kennen Sie das? Man legt sich abends ins Bett und wartet darauf, dass man bewusstlos wird, weil man natürlich darauf wartet, dass man irgendwann einschläft. Man kann allerdings dieses Warten aufs Bewusstloswerden auch ein bisschen als Training aufs Sterben auch begreifen. Carina Pescher, die man begleitet, der tatsächlich eine Vorfreude auf den Tod hat und deswegen Sterben übt.
Klein. Vorfreude.
Groß.
Freude.
Mein Name ist Hugo Wendler. Ich freue mich, wenn meine Enkelkinder kommen, ganz anders als auf meinen eigenen Tod. Wenn ich jetzt andere Freude habe, dann kann man die immer wieder korrigieren, kann sie relativieren. Aber das mit dem Tod ist halt die Grenze. Da ist natürlich auch ein bisschen Furcht mit dabei und Angst, wie das alles geht. Aber das ist ja bei allem, was neu ist, dass es halt Leute gibt, die grandios sterben. Da werde ich immer neidisch, dass ich das gerne auch mal so machen möchte. Na, ich übe das manchmal. Nachts, wenn ich nicht schlafen kann oder so, dann übe ich manchmal sterben. Will natürlich nicht sterben, aber üben ist manchmal ganz gut. Und dann bin ich halt sehr, sehr neugierig. Und freue mich auch ein bisschen.
Freude.
Also wie verreise. Habe Krankenpfleger gelernt. Ich hatte einmal eine Frau, Innerhalb von einer Stunde war klar, sie wird sterben. Und konnte dann sehen, wie sich die Frau verwandelt hat. Ich konnte dann in ihren Augen sehen, wie sie wegfliegt. Zurückreise, irgendwo hin, da wo man hergekommen ist. Und wenn man das mit Freude machen kann, was eh vollzogen werden muss, dann ist doch gut.
Freude.
Wow.
Wow, ja. Finde ich tatsächlich auch, auch wow.
Aber sein Grundgedanke ist ja richtig. Also sterben müssen wir eh alle. Also warum nicht drauf freuen?
Hast du schon mal darüber nachgedacht, was eine gute Gelegenheit wäre, um abzutreten?
Eine gute Gelegenheit. Gemütlich auf jeden Fall. Also so steinig fallen stelle ich mir jetzt nicht so cool vor wie im Bett liegen.
Ja.
Ich glaube, angstfrei wäre das Einzige, was ich mir wünsche. Angstfrei.
Ja, natürlich. Ja.
Also in einem Moment, wo man nicht Panik um Angst und Schmerz empfinden muss, sondern einfach tatsächlich, wie er gerade sagte, in Frieden, mit einem Lächeln, dem Unbekannten entgegentreten kann.
Oder, ganz überraschend, wirklich mit einem Knall. Ich habe einen guten Bekannten verloren, das war ein Autounfall in Hamburg. Und zwar wurde dieser Mann, der wirklich ein lebenslustiger Grenzgänger war, ein ganz sympathischer Typ, der wurde von einem durch die Luft fliegenden Polo erschlagen an einer Ampel. Also der Polo hat quasi einen Unfall gehabt. Der Polo flog auf ihn drauf. Er war sofort tot. Und dann hinterher hat man so gesagt, das hätte dem Günther gefallen. Das hätte ihm gefallen. Das war so ein bisschen nach seinem Geschmack, diese Art abzugehen. Vielleicht ein bisschen früh, aber was für ein Knall.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Damit könnte ich auch gut leben.
Nur diese Sachen kannst du eben nicht planen, daher keine Vorfreude.
Ja, tja. Na gut. So ist es.
Wenn man im Musikgeschäft erfolgreich sein möchte, und das ist ganz offenkundig dein Plan, dann muss man ja irgendwie neben der inhaltlichen und der handwerklichen Seite, muss man ja auch ein Image transportieren, damit die Leute wissen, was sie kaufen. Und ich möchte dir kurz eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe letzte Woche in meiner Funktion als Moderatorin nämlich eine komische Erfahrung gemacht. Ich habe eine recht berühmte Künstlerin interviewt zu einem neuen Song. Und dieser Song wurde vorher von der Plattenfirma uns eben auch geschickt und als einer ihrer persönlichsten Songs. Es wurde also tief in ihre eigene Seele gehen dabei und es ist einer ihrer persönlichsten Songs. Angeblich nah an ihrem Herzen und nah mit ihrer Gefühlslage verknüpft. Und dann durfte ich nicht fragen, wie hast du das Lied geschrieben? Wie geht es dir privat? Hast du ein Kind bekommen? Wie ist das? Also alles, was ich eigentlich über sie und ihre Stimmung wissen wollte, durfte ich nicht fragen, so dass es hier zu einer Simulation von Privatheit kommt. Also ich sage dann, wie ist das Stück entstanden? Und sie gibt mir eine Antwort, die vorher schon festgestanden hat und dann ist es kein Gespräch. Jetzt ist meine Frage, ich schätze dich nicht als eine Künstlerin ein, die das genauso handhabt, aber es gibt ja auch vielleicht so eine Grenze, also ne, so wie weit will man die Öffentlichkeit, die sozialen Netzwerke, die Presse an sich heranlassen. Wie authentisch bist du in den sozialen Netzwerken, wenn du so Presse machst zum Beispiel?
Ja. Nächste Frage. Nein. Also wie authentisch man sein kann und sollte in den sozialen Medien, ist echt ein Struggle, würde ich sagen. Und es ist, was du vorhin meintest mit der großen Künstlerin. Einerseits finde ich das voll schade, weil als Künstlerin ist man, irgendwie hat man seine Fanbase doch auch wegen dem Menschen, der man ist. Und man, es geht ja auch darum zu teilen, hey, ich habe dieselben Probleme wie ihr. Aber natürlich kann ich auch verstehen, umso größer man ist und umso mehr hat man zu verlieren, umso mehr kann man damit angegriffen werden, wenn man sich irgendwie auch nackt macht.
Aber ich behaupte, gar nichts davon war echt. Also ich behaupte, die haben gesagt, hier Mädchen, du musst mal wieder einen Song machen. Das ist dein Song und das ist das, was du darüber sagst, der angeblich irgendwie privat und persönlich ist. Und ich glaube, nichts davon ist die Wahrheit. Und dann verstehe ich nicht, warum uns das als persönlich und authentisch verkauft wird.
Das ist wiederum schade. Und als Künstler ist man irgendwo auch ein Idol und da gehört auf jeden Fall Authentizität dazu und Ehrlichkeit und auch Ehrlichkeit mit dem eigenen Leben. Und die Grenze zu ziehen ist natürlich...
An welcher Stelle sozusagen stoppst du und sagst, das ist mir zu nah?
Bisher, glaube ich, habe ich noch keine klare Grenze. Das Einzige, was ich merke, ist, also ich bin an sich nicht ein super soziale Medien-affin. Also das ist nicht etwas, was ich in meiner Freizeit benutzt habe. Ich habe es wirklich für den Job angefangen, weil es als Künstler dazugehört, Instagram, TikTok und diese ganzen Sperenzien zu haben. Und ich merke halt, wenn ich keine Lust habe, mich preiszugeben, also wenn ich einfach bei mir bin oder konzentriert beim Arbeiten oder wie auch immer, dann teile ich mich auch nicht mit.
Also das heißt, du benutzt es wirklich nur als Arbeitsgerät und würdest jetzt sozusagen einen privaten Instagram-Account, der dich beim Nudelessen sieht oder so, ist gar nicht so dein Ding.
Ja, aber das Problem ist natürlich, dass beides... dann der Übergang ist halt fließend, weil ich bin zwar beruflich Künstlerin, aber irgendwie ja auch privat, weil mein künstlerischer Output ist ja einfach nur eine Form meines kreativen Selbst und das bin ja im Grunde genommen nur ich auf Steroide, sage ich jetzt mal, weißt du? Und dementsprechend, ja, man kann es nicht unbedingt wirklich voneinander trennen. Also ich glaube, dass ich bin ja auch Künstlerin, weil ich der Meinung bin, dass ich etwas zu geben habe. Dass ich entweder wertvolle Gedanken, nicht nur Musik, sondern auch wertvolle Gedanken, vielleicht eine Lebenseinstellung, dass ich einfach etwas zu bieten habe, woraus andere Inspiration ziehen können. Vielleicht lächeln können, irgendwas aus dem Tag ziehen. Und das kann ich halt nur geben, wenn ich vollkommen transparent bin.
Ja. Ich hatte gedacht, also ich meine, deine Musik ist wahnsinnig humorvoll und so und klug geschrieben. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, diese Frau ist aber auch irgendwie wütend. Sie ist so ein Riot Girl und sie will auch irgendwie Leuten so mit Absicht auf die Nerven gehen. Ist dieses Zornigsein auch etwas, dass du sozusagen, dass du benutzt?
Ja, jede Emotion ist wichtig und inspirierend und macht auch Spaß. Also tatsächlich meine nächste Single kam aus so einer Wut heraus. Also ich bin nach Hamburg gefahren, war auf dem Weg zu einer Songwriting-Session. Ich habe dort ein unglaublich geiles Team. Saß da im Auto und war auf dem Weg und habe mich im Auto so über auf meinen Freund aufgeregt. Und ich war richtig aggro. Ich habe, jeder kennt es, ne? Diese Momente, wo man den Partner einfach umbringen möchte, ne? Und genau diesen Song haben wir dann auch geschrieben. Und es ist so geil und ich liebe diesen Song und es macht so Spaß und ich konnte tatsächlich diese Wut einfach humorvoll rauslassen.
Hoffentlich
und dann
liebst
war's auch
du auch
vorbei.
Noch den Mann.
Ja, natürlich. Ja. Also, er lebt noch, sagen wir es so.
Puh. Wo wir schon mal dabei sind, dir so ein bisschen auf die Pelle zu rücken, du hast uns ein Foto mitgebracht. Und zwar bitten wir unsere Gäste im Moment Bilder mitzubringen aus vergangenen Sommern, um auch diese Sommer ein bisschen einzufangen, aber natürlich auch, um den Leuten noch näher zu kommen. Jetzt hast du ein Foto mitgebracht. Also da sind ungefähr 20 Kisten mit Limos drin im Hintergrund zu sehen. Dann sieht man einen Mann in einer Koch-Uniform. Er beugt sich hinter einen dieser Cola-Kisten, also sein Gesicht ist nicht zu sehen. Und vorne bist du zu sehen mit einem blonden Mädchen und ihr beide haltet einen langen Stiel, an dessen Ende ist so eine Art Eimer. Was ist passiert? Was ist das für ein Bild?
Also dieses wunderbare Bild, genau. Ich habe mich schwer getan bei der Bildaussuche. Ich habe sehr viele Bilder von Lorena, nämlich heißt sie, in meinem Zimmer. Sie ist, wenn man so will, meine Schwester. Wir sind zusammen aufgewachsen. Wir kennen uns, seitdem wir ein Jahr alt sind. Waren immer Nachbarinnen und habe mich in meinem Leben noch nie mit jemandem so gebieft wie mit ihr. Also, aber habe auch so, die Liebe ist auf jeden Fall eine Schwester.
Ja.
ich bin ja auch eigentlich Einzelkind, deswegen that's the closest I'll ever get to sisterhood.
Ja.
Ja, aber zu dem Foto. Genau, ihr Großvater hatte nämlich eine, oder ihre Großeltern hatten eine Gaststätte. Und das war damals noch in Wermsdorf, in dem, da sind wir aufgewachsen.
Leipzig, ne?
Nee, vor Leipzig. Also
vor
ich bin
Leipzig.
Mit 5 oder 6 nach Leipzig gezogen und davor habe ich in Wermsdorf gewohnt.
Auch Sachsen, Entschuldigung.
Ja, auch Sachsen, ganz kleines Dorf. So ist es, genau, und da gab es eine Gaststätte. Und in dieser Gaststätte gab es hin und wieder Karpfen. Und das ist, den Karpfen holen wir da auch aus diesem Netz raus. Und ich werde den Tag nie vergessen, wo Opa Rolf versucht hat, uns, also Lorena musste erst nicht zeigen, sie kannte das, aber uns beiden halt gezeigt hat, wie man einen Karpfen schlachtet. Und wir haben halt diesen Karpfen rausgeholt und auf den Tisch gestellt und man muss dem halt mit einem Hammer gezielt auf den Kopf schlagen, damit der dann halt tot ist.
Mhm.
Es ist für mich genauso ein traumatisierendes Erlebnis, glaube ich, wie für diesen Fisch gewesen. Nicht, weil das so eklig ist und oh mein Gott, man muss diesen Fisch schlachten. Nee, nee, nee. Ich hatte Angst, dem Fisch weh zu tun und habe dementsprechend so zögerlich mit diesem Hammer draufgeschlagen, dass es so viele Anläufe gebraucht hat, dass es dem Fisch tatsächlich schlimmer ging, als hätte ich es einfach einmal durchgezogen. Und das hat mich tatsächlich ein bisschen traumatisiert, weil ich mir dachte, oh Gott, ich habe diesen Fisch tatsächlich gequält, der Arme.
Ja.
Dann werde ich nie wieder tun, ab jetzt immer nur ordentlich auf die Nuss.
Ja.
Aber ja, es war tatsächlich eine sehr schöne Erinnerung, immer Karpfen, Opa Rolf, ja, also, ja.
Manchmal muss man eben ein bisschen fester zuschlagen. Meine Güte, das ist ja auch the circle of life. Also.
Ja.
Tja, meine liebe Yeti, Yetunde, die schwarze Nina Hagen, der Leipziger Wirbelwind. Es war so schön, hier mit dir Zeit zu verbringen und
ja,
tatsächlich
geht's genauso.
Dich ein bisschen besser kennenzulernen.
Danke, dass du mich eingeladen hast, dass ich mit dabei sein durfte.
Liebe Leute, bitte achtet auf diese Frau. In 2 Jahren kennt sie jeder.
Ui, ui, ui.
Ja.
No pressure.
Doch, doch. Pressure is on. Hier sind wir zwar jetzt am Ende angekommen, aber das ist nicht das Ende von allem. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle herzlich unseren Geschichten-Podcast ans Herz legen. Heute mit einer Wiederholung von Klaus Schirmer. Er hat die Geschichte mitgebracht über das Wunderkind Elena Kolesnitschenko.
Ich war nicht mehr mit diesem Wunderkind assoziierbar. Ja? Ich war einfach irgendeine ukrainische Pianistin, die man nicht kennt. Und es hat mich schon sehr, sehr verletzt. Ich wusste gar nicht, was ich jetzt machen soll. Deprimierend. Es war furchtbar.
Jetzt kann ich nicht mehr aufhören.
Oh, nee. Nee, der Rest der Moderation läuft jetzt einfach auf Sächsisch.
Bitte nicht.
Warum denn nicht? Das sächsische Land ist ein schönes Land.
Na, no.
Wir haben Karpfen.
Karpfen?
Den Karpfen gibt's.